Ja, liebe Geschwister, ihr habt es gerade schon gehört. Meine Vorgaben für das Referat und seine beiden Teile heute Morgen, die mir durch Robin Zapf zugegangen sind, waren verhältnismäßig präzise, wie sich das für einen guten Geschäftsführer gehört. Im ersten Teil soll ich also über Adler reden und im zweiten Teil über gesellschaftliche Aufbrüche und Veränderungen, die auch die Jugendarbeit betreffen. Und ich bin ehrlich gesagt, das muss ich mal vorweg sagen, in beiden Bereichen kein Experte. Ich bin weder Ornithologe, also Vogelforscher, noch bin ich Futurologe, also Zukunftsforscher, sondern nur ein armer kleiner Theologe. Das muss ich vorweg sagen. An dieser Stelle hatte ich mir eigentlich so kleine Mitgefühlslaute vorgestellt. Ja, genau, so in etwa. Ich las neulich von drei Brüdern, vielleicht haben Sie das auch schon gehört, die alle im Laufe ihres Lebens sehr reich geworden waren. Und jetzt hatte die Mutter dieser drei, feiert ihren 90. Geburtstag. Und jeder wollte der Mutter natürlich ein ganz besonderes Geschenk machen. Der Älteste sagt, ich kaufe für Mutter ein Haus. Da wird sie staunen nochmal zu diesem besonderen Geburtstag. Der Zweite sagt, ich spreche mit meinem Mercedes-Händler und stelle ihr einen nagelneuen 500 SLK vor die Tür. Der Jüngste dachte nach und sagte, wisst ihr, unsere Mutter liebt es doch, so sehr in der Bibel zu lesen. Leider sind ihre Augen jetzt so schlecht geworden und sie kann das nicht mehr machen. Und ich habe gehört kürzlich von einer Gemeinde, die einen Papageien ausgebildet hat. Und dieser Papagei kann die ganze Bibel zitieren. 20 Pastoren haben 12 Jahre lang mit ihm gearbeitet. Diesen Papagei werde ich für Mutter kaufen. Das kostet mich zwar eine 500.000, aber das ist mir egal, das ist es mir wert. Als der Geburtstag vorüber war, erhielt jeder der Brüder von der Mutter einen Brief. An den Ältesten schrieb sie, danke für das Haus mit den vielen Zimmern. Ich brauche ja nur noch ein Zimmer, muss jetzt aber das ganze Haus sauber halten. Das ist ziemlich mühsam, trotzdem danke. Dem Zweiten schrieb sie, danke für das Auto. Es steht in der Garage vor meinem Haus. Leider sind meine Augen viel zu schlecht und ich kann es überhaupt nicht mehr fahren. Nur dem jüngsten Sohn schrieb sie, mein geliebter Sohn, du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich bin so glücklich. Du hast genau das getroffen, was mir gut tut. Gott segne dich. Das Hühnchen hat wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Okay, ich weiß, ich soll nicht über Papageien und auch nicht über Hühnchen sprechen heute Morgen, sondern über Adler. Aber ich finde, dass in dieser Papageiengeschichte schon eine ganze Menge von dem steckt, worum es dem Propheten Jesaja tatsächlich auch in dem Adlervergleich geht. Bestimmte Papageien zeichnen sich dadurch aus, dass man ihnen sprechen beibringen kann. Adler zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie kraftvoll auffahren können in den Himmel, dass sie in großer Höhe fliegen können. Und wenn man das Besondere dieser Vögel, egal jetzt mal in welcher Richtung, nicht übersieht und sie wie Suppenhühner behandelt, dann sieht man eben auch ihre Chancen, ihre Gaben, ihr Besonderes und vertut nicht die Chance oder begeht sogar einen entscheidenden Fehler. Wir, liebe Geschwister, sind nämlich keine Hühner in diesem Sinne, die im Dreck scharren. Wir sind auch keine Papageien, die einfach alles nachplappern, sondern wir, so sagt es jedenfalls der Prophet Jesaja, wir sind Adler. Und was das heißt, darüber möchte ich jetzt gerne mit euch nachdenken. Nun habe ich natürlich meine Spione überall und deshalb weiß ich, dass der Adler von Jesaja 40, Vers 31 seit gestern ein Geier ist. Das, muss ich sagen, hat mich ziemlich getroffen, denn ich mag eigentlich keine Geier, offen gesagt, aber dafür bin ich fasziniert von Adlern. Und jetzt sollen die Adler auf einmal Geier sein. Das hat vermutlich Thomas Mayer auch noch zu Recht gesagt, denn erst Martin Luther hat aus dem Geier einen Adler gemacht. Was lernen wir daraus? Wir sollten alle Formen von Diskriminierungen im Greifvogelbereich beenden und die Geier ein für alle Mal rehabilitieren. Jetzt aber im Ernst. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich kein Vogelforscher bin und trotzdem über Adler oder meinetwegen auch Geier sprechen zu können, habe ich mich kundig gemacht und habe mich in der vergangenen Woche meist an den späteren Abenden, zum Glück hat meine Frau mir dabei etwas Gesellschaft geleistet, Greifvogel-Dokus auf YouTube reingezogen. Und was soll ich sagen? Ich war tatsächlich fasziniert und begeistert über das, was ich da gelesen und gesehen habe, über deren Wesen und deren Eigenschaften. Was bedeutet es nun, wenn im zweiten Jesaja-Buch und übrigens auch noch an einigen anderen Stellen in der Bibel, die ich auch gleich noch mit heranziehen werde, mit solchen Wesen wie diesen Greifvögeln der Mensch verglichen wird. Ich sehe vor allen Dingen drei hochinteressante Parallelen, nachdem ich mich ein bisschen mit denen beschäftigt habe. Und die möchte ich mit euch jetzt gerne betrachten in den nächsten Minuten, weil die nämlich ganz viel mit drei Phasen auch unseres Lebens und unseres Glaubens zu tun haben, denke ich. Die erste ist, ich überschreibe das jetzt mal, Gott versorgt uns wie die Adler ihre Jungen. Die Versorgung von Jungvögeln ist etwas ganz Besonderes, habe ich so überhaupt noch nicht gewusst und spielt bei Adlern sogar eine ganz besondere Rolle. Hier seht ihr mal einen 14 Tage alten Adler, kann man es eigentlich erkennen, einigermaßen. Ein Babyadler also, nicht besonders schön zugegebenermaßen, aber worauf ich eure Aufmerksamkeit eigentlich lenken will, ist das Nest. Das ist nämlich tatsächlich besonders. Lange bevor ein Adlerjunges zur Welt kommt, länger als bei anderen Vögeln, haben die Adlereltern schon mit dem Nestbau begonnen. Sie suchen dafür einen sehr abgelegenen, geschützten Platz auf, meistens so ein flaches Felsenstück, gerne irgendwo in den Bergen, wo keine Gefahr droht für die Jungen. Meistens, wie gesagt, auf einem Felsen und dort konstruieren sie mit großer Mühe und Sorgfalt ein Adlerhorst, der, wenn er fertig ist, man höre und staune, 500 bis 800 Kilogramm schwer sein kann. Und zwar machen sie das so, dass sie auf diesem Felsen zuerst Zweige, also auch dorniges Gestrüpp und so weiter, sammeln und platzieren und das Ganze dann zu einem stabilen Nest zusammenflechten. Und zum Schluss wird das Ganze dann mit weichem Moos und Gräsern richtig gemütlich gemacht. Und was ich den Hammer fand tatsächlich dabei, die Adlereltern schlagen sogar Hasen, Kaninchen und andere Felltiere und drapieren das Fell in diesem Nest drin, damit es die Kleinen nur richtig schön und kuschelig haben. Und dann werden die Eier ausgebrütet, bis die Jungen geschlüpft sind und in der ganzen ersten Lebenszeit werden die Babyadler nach Strich und Faden verwöhnt. Das konnte man dann richtig sehen in diesen Filmen. Wie man hier auch sehen kann, ich habe nochmal ein weiteres Bild mitgebracht, kümmern sich vorbildlich Vater und Mutter Adler und das ist allen Eltern unter uns, können es nachvollziehen, eine richtig anstrengende Zeit, die wir hier sehen. Sie sind nämlich mehr oder weniger rund um die Uhr damit beschäftigt, die gierigen Schnäbel jetzt zu füllen. Und Adlerküken sind extrem gefräßig. Habe ich auch erfahren, ihre ganzen ersten Lebensphase brauchen sie einfach nur da zu sein, zu wachsen, zu fressen. Ein Traum für alle vielbeschäftigten ehrenamtlichen CVJMer. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, einfach nur fressen und schlafen. Das ist etwas, was wir selten haben. Und die Eltern tun alles, damit sie in dieser Phase in Ruhe wachsen und gedeihen können. Hier sieht man, wie eine Adlermutter geradezu ihren Hals verdreht, um ihr Baby, das allerdings immer noch nicht besonders schön ist, so gut wie möglich zu versorgen. Ich finde, was wir hier sehen, ist ein geradezu liebevolles Bild, oder? also so auf den ersten Eindruck. Wie klingt es auf diesem Hintergrund, frage ich für euch, dass Gott uns Stärke und Kraft geben will, wie ein Adler seinen Jungen. Im Psalm 103, Vers 1 heißt es, lobe den Herrn meine Seele, haben wir auch gerade gesungen, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann Vers 5, der deinen Mund wieder fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wörtlich heißt es, dass du wieder wirst wie ein junger Adler. Was für ein Bild, liebe Geschwister, finde ich, dass Gott sich um jeden Einzelnen von uns so kümmern möchte, so liebevoll, so individuell wie ein Adler Mutter, ein Adler Vater um sein Junges, der alle Mühe, alle Last, alle Gefahr auf sich nimmt, damit wir körperlich und seelisch, geistlich versorgt sind mit allem, was wir zum Leben brauchen. Damit wir wieder zu Kräften kommen, wie es da heißt, damit wir wieder Stärke bekommen in Lebensphasen, in denen wir das besonders nötig haben. Viele von uns erinnern sich an solche Lebensphasen oder machen sie vielleicht auch gerade im Moment durch. An Kinderzeiten zum Beispiel, in denen es uns an nichts fehlte, in dem wir rundum versorgt waren. Vielleicht auch an die Kinderzeiten unseres Glaubens, in denen wir das Gefühl hatten, alles war gut, ein enges, unverbautes Verhältnis, Freundschaft zu Gott, ein enges Miteinander in christlicher Gemeinschaft mit anderen Christen, in denen wir gefüttert und versorgt wurden im CVJM, in unseren Gemeinden. Ich erinnere mich und uns heute daran, damit wir mit Dankbarkeit auch immer wieder an diese Anfangszeiten und an dieses Versorgtsein auch im Leben und Glauben zurückdenken können. Wie es uns Menschen geschenkt haben, Mütter, Väter, geistliche Mütter, geistliche Väter, die in diesen Zeiten für uns gesorgt haben. Oder auch einfach Menschen, die uns durchgetragen haben. Ja, es gibt es ja auch in solchen Zeiten, wo wir das ganz besonders brauchten, wo uns die Kraft gefehlt hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch auf ein Problem aufmerksam machen, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Es gibt nämlich Christen, die möchten gerne immer in diesem Nest bleiben und in dieser Nestsituation. Möglichst lange, schlimmstenfalls sehr lange oder immer diese Lebens- und Glaubensphase haben und verlassen ihr Nest einfach nicht. Sie lassen sich füttern durch andere Christen in Gemeinden, in CVJMs. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Die das immer weiter tun und machen. Es gibt Erwachsene in unseren Gruppen, die sind seit Jahrzehnten dabei und möchten immer versorgt werden, möchten immer weiter nur konsumieren. Die bleiben im Nest hocken und sind aus der Phase der Vollversorgung des gefütterten Lebens und Glaubens nie rausgekommen. Leider sind auch viele Erwachsenen in unseren Gemeinden und Gruppen seit Jahrzehnten dabei und lassen sich immer noch füttern. Viele Christen, egal ob sie noch Kinder sind oder schon im Rentenalter, sind bei dieser Stufe des gefütterten Glaubens stehen geblieben. Und das, liebe Geschwister, ist nicht der Plan Gottes für unser Leben. Denn das eigentlich Interessante geschieht in Phase 2, auch bei den Adlern, und die nenne ich von Gott fliegen lernen. Das ist die Frage, wie geht es denn weiter bei Familie Adler? Von nun an blieben sie glücklich und vereint und starben friedlich im Nest miteinander. Von wegen, denn jetzt beginnt ein atemberaubendes, ausgefeiltes pädagogisches Programm zum Fliegenlernen, das in seiner Professionalität allenfalls mit der CVJM-Hochschule zu vergleichen ist. Es ist wirklich faszinierend, also ich kann nur jeden animieren, das auch mal selber sich anzuschauen, wenn das Adlerjunge flügge wird, das heißt, wenn es dann seinen Flaum verliert und Flugfedern bekommt, fliegen die Eltern immer wieder über das Nest und schlagen mit den Flügeln, um das Kleine, um das Junge zu animieren, es ihnen nachzutun und diese Flügelbewegung zu lernen und anzufangen zu fliegen. Bis das Junge dann anfängt, die Eltern nachzuahmen und selbst anfängt eben mit diesen neuen Flugfedern zu fliegen. Und der Wind, den die Eltern dabei auch verursachen durch dieses Flügelschlagen, veranlasst die jungen Adler dazu, selber ein bisschen erstmal in die Luft zu fliegen, erste Flugversuche zu machen, wenige Zentimeter über dem Nest erstmal. Mit 8 bis 10 Wochen ist das der Fall. Das Junge übt also diese kraftvollen Flügelschläge, die es für später braucht, und es ist sehr hungrig dabei. Es gibt sogar Adlerjunge, die werden in dieser Phase schwerer als ihre Eltern, einfach weil sie so viel Energie brauchen, um dann auch die nächste Stufe zu sammeln, nämlich dann auch für das Herauskommen aus dem Nest. Und auch das geht Schritt für Schritt, ganz spannend. Mutter setzt sich nämlich jetzt nicht mehr einfach auf den Nestrand und gibt das Fleisch oder die Leckerbissen in den Schnabel, sondern sie bleibt über dem Nest in der Luft stehen in einer bestimmten Phase, so lange bis der Funke überspringt und das Kleine selber anfängt mit den Flügeln zu schlagen und nach diesem Happen dann zu schnappen, und dann kriegt es das Fleisch zur Belohnung. Ein ausgefeiltes pädagogisches System. Und das ist auch nur der Übergang zur nächsten Phase. Wenn die Adlerjungen noch etwas größer sind, fangen die Eltern an, die Felle und das Moos aus dem Nest zu werfen. Dann wird es nämlich unbequem, langsam. Es wird ungemütlich im Nest. Wer sitzt schon gerne auf Dornen? Ja? Dann kommen die Eltern nachts nicht mehr, um die Jungen zu wärmen. Es wird ungemütlich langsam. Es wird anders. Und so werden die Jungen mehr und mehr animiert, das Nest nicht mehr zu mögen und darum zu kämpfen, etwas anderes zu haben. Und dann habe ich in einem Film über Steinadler etwas gesehen, was mich wirklich tief angerührt hat, was ich atemberaubend finde. Manche haben das vielleicht auch schon mal gesehen. Da wurde gezeigt, wie nach diesem ganzen Animationsprogramm auf einmal eine Adlermutter ein Junges auf den Rücken manövriert und mit dem Passagier, der sich da irgendwie festkrallt oder wie auch immer, einfach davonfliegt. Und dann gibt es keinen Panorama-Rundflug und dann wieder eine Rückkehr ins Nest oder so, sondern sie steigt bis auf 3000 Meter Höhe mit diesem Adlerjungen auf dem Rücken, was selber eine Riesenanstrengung für sie bedeutet. Das Adlerkind krallt sich fest und kriegt das kalte Grausen, stelle ich mir jedenfalls vor. Und dann kommt es noch schlimmer, auf 3000 Meter macht die Mutter ein Looping, sodass das Kleine runterfliegt und wie ein Stein erstmal nach unten saust und nicht mitbekommt, dass die Mutter in dieser Phase, das hat sie ja geübt durch die Beuteflüge, daneben und darüber mit runterfliegt und rechtzeitig das Kleine wieder auffängt und abtaucht, unter dieses junge Adlerkind taucht und es wieder auf den Rücken nimmt und ins Nest zurückbringt, um so Stück für Stück fliegen zu lernen. Was es nicht sieht, ist eben, dass die Mutter dabei ist in dieser Phase, dass sie dicht über ihm bleibt und das lange trainiert hat und nach dieser Zeit des freien Falls es eben aufgefangen wird. Das finde ich so ein anrührendes Bild. Die Adlermutter, die das Junge vom Rücken runterwirft, dass sie die ganze Zeit da gepflegt und gehegt hat im Nest, nur um es wieder rechtzeitig aufzufangen. Und nur so lernt dieses Adlerjunge fliegen und lernt, was es heißt, frei zu sein. In 5. Mose 32, Vers 10 und 11 heißt es, der Herr fand uns in der Wüste, in der dürren Einöde sah er uns. Er umfing uns und hatte Acht auf uns. Er behütete uns wie seinen Augapfel, wie ein Adler ausführt seine Jungen. Und über ihnen schwebt, so breitet Gott seine Fittiche aus über uns und nahm uns und trug uns auf seinen Flügeln. 5. Mose 32, Vers 10 und 11. Denkt doch mal bitte darüber nach, in einer stillen Stunde oder auch in den Reflexionsgruppen oder wie auch immer, was das für Situationen waren, in denen Gott mit dir genau so gehandelt hat. Ich glaube, jedem von uns wird so eine Zeit einfallen, wie es sich angefühlt hat im freien Fall, wie es sich angefühlt hat, ins Bodenlose unterwegs zu sein. Vielleicht bist du sogar im Moment in so einer Lebensphase und in so einer Situation. Auch für Vorsitzende von badischen CVJMs soll nicht immer alles Sonnenschein und blühende Auen sein, sondern es gibt auch dunkle Täler. Könnte es sein, dass sich das, was sich wie ein freier Fall anfühlt für uns, in Wirklichkeit dazu dient, dass sich unsere Beziehung zu Gott weiterentwickelt und vertieft in bestimmten Phasen unseres Lebens, dass wir unser Vertrauen auf Gott auf einen neuen Level bekommen, dass Gott in dieser Phase dicht neben uns ist, um uns im entscheidenden Moment aufzufangen. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitet Gott seine Fittiche aus, so heißt es in dieser Stelle, über uns und nahm uns auf und trug uns mit seinen Flügeln. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken, wo wir auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die wir Verantwortung haben in unseren CVJMs, solche Erfahrungen verschaffen müssen, dass sie aus dem Nest herauskommen, damit sie wachsen im Glauben, damit sie den nächsten Level erreichen, damit sie fliegen lernen. Wo wir unsere CVJMs aus der kuscheligen Nestwärme insgesamt herausholen müssen, um neue Schritte zu gehen, um unserer Verantwortung gerecht zu werden, um zu fliegen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt für Christen und für Gemeinschaften auch von Christen, das Nest zu verlassen. Und dann gilt es, das, was wir konsumiert haben, was wir gelernt haben, einzusetzen, auszuprobieren und dabei auf Gott zu vertrauen. Wann ist es soweit? Wenn wir seine Stimme hören, liebe Geschwister, wenn wir seinen Ruf in uns spüren, etwas Neues zu wagen, aufzubrechen, aufzusteigen, höher zu steigen, als wir jemals waren bis jetzt. Ich komme zur dritten und zur letzten Phase. Das war nochmal der gemeinsame Flug. Und hier sehen wir, dass ein Adler wirklich extrem kräftige Flügel hat, mit denen er schlägt, um an Höhe zu gewinnen, in diesem Fall hier deutlich zu sehen. Und das ist auch nötig, denn er hat ein gewisses Gewicht, was er nach oben bringen muss. Wenn es aber mit diesem Flügelschlag etwas nützen soll, um zu fliegen, wenn er immer nur diesen starken Flügelschlag benutzen würde, dann wäre er sehr schnell am Ende, denn das kostet unheimlich Energie, diese starken Flügelschläge, die ihn nach oben bringen. Seine eigentliche Flugkunst, das wissen wir auch von vielen Bildern und Beobachtungen, besteht dann darin, dass er lernt, aufzusteigen, indem er Luftströme, indem er Thermik nutzt, Bewegungen der Luft. Erst schlägt er mit seinen breiten, kräftigen Schwingen, bringt sich nach oben, gewinnt an Höhe und dann breitet er seine Flügel und seine Schwanzfedern aus und lässt sich vom Wind tragen und gleitet wieder herunter und schwebt mit der nächsten Strömung wieder nach oben. Und dieses Gleiten ermöglicht es dem Adler mit geringem Energieaufwand, weite Strecken und mit wenigen Flügelschlägen durch die Lüfte zu fliegen. Und das sind dann diese Bilder, die wir ja auch kennen. Und deswegen sieht es in der Regel sehr entspannt aus, wenn man einen Adler oder auch einen anderen Greifvogel fliegen sieht. Ganz ruhig ziehen sie in der Regel ihre Bahnen. Und damit bin ich auch zurück beim Geheimnis von Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, heißt es dort, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Die größte Kraft, die der Adler zum Fliegen nutzt, ist nicht die Kraft, die in ihm ist und die er durch seine Nahrung zu sich genommen hat. Die größte Kraft, die ein Adler zum Fliegen nutzt, ist die Thermik, ist der Wind, ist die Bewegung der Luft, von der sie sich tragen lassen. Und wenn wir deshalb auffahren wollen mit Flügeln wie Adler, dann brauchen wir Wind unter unseren Flügeln. Dann brauchen wir Ruach, Pneuma, dann brauchen wir Gottes Heiligen Geist. Entscheidend ist, dass wir in die Richtung fliegen, in die der Geist uns trägt. Der Wind, das ist ja dieses Bild in der ganzen Bibel hindurch. Entscheidend ist, gegen Gottes Wind zu fliegen, kostet unendlich Kraft. Aber sich dem Geist zu überlassen, sich ihm anzuvertrauen, diesen Wind unter den Flügeln zu nutzen, der uns geschenkt wird, das spart Kraft und Energie und es hilft, wirklich ans Ziel zu kommen. Auf das zu hören, was Gott uns sagt, spüren, wo sein Geist weht, wo er uns hinführt, wo er uns hinträgt. Dadurch kriegen wir neue Kraft. Das ist hier gemeint. Da können wir dann laufen, ohne müde zu werden, wenn die Kraft nicht aus uns herauskommt. Nicht auf den eigenen selbstgewählten Wegen dann mehr zu gehen, auf denen wir uns abrackern. Aber das heißt eben letztlich, auf den Herrn zu harren. Auf ihn zu warten, auf ihn zu hören, auf ihn zu sehen, uns nach ihm auszustrecken und unser ganzes Leben auf ihn hin auszurichten. Adler sind nicht zuletzt bekannt durch ihren scharfen Blick, mit dem sie ein Ziel ganz genau fixieren können und es nicht aus den Augen verlieren. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen und fixieren, verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. 2. Korinther 3, Vers 18. Das heißt, wir harren. Wir fixieren mit unserem Blick den Herrn. Wir richten uns auf ihn aus und wir werden dadurch verwandelt in sein Bild. Und dann nämlich, liebe Geschwister, lebe nicht mehr ich, sondern dann lebt Christus in mir. Dann lebe ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft, sondern dann lebe ich aus der Kraft, die Christus in mir ist. Galater 2, Vers 20. Und es ist eben nicht mehr unsere Kraft, die so schnell verbraucht ist und mit der wir so schnell am Ende sind. Es ist sein Geist, der uns trägt. So kriegen wir neue Kraft, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir dürfen uns von Gott versorgen lassen, wie ein Adlerjunges. Wir dürfen von ihm fliegen lernen und wir dürfen uns von seinem Geist tragen lassen und anfüllen lassen mit neuer Kraft. Es ist kein Alleinflug. Jetzt hätte ich fast Amen gesagt, aber ich soll ja keine Predigt halten, sondern einen Vortrag. Und Teil 2 folgt nach einer kurzen Pause.
In 5 Minuten geht es hier weiter. Ja, 5 Minuten.
Folgende Fabel aus Ghana. Viele von euch schon kennen, ich rufe sie dann zumindest noch mal in Erinnerung. Ein Mann fing einen jungen Adler und brachte ihn mit heim und steckte ihn im Hühnerhof zu den Hühnern. Und obwohl er ein Adler war, der König der Lüfte, gab er ihm Hühnerfutter zu fressen und er scharrte dort mit den Hühnern im Dreck. Nach 5 Jahren erhielt der Mann einen Besuch von einem naturkundigen Freund und als sie so miteinander durch den Garten gingen, da sagte der Besucher, was ist denn mit dem Vogel da? Das ist doch ganz offensichtlich ein Adler, was macht der denn da bei den Hühnern? Ja, sagt der Mann, das stimmt, aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, du siehst ja selber, er macht alles, was ein Huhn macht und damit ist er für mich auch ein Huhn und wird niemals fliegen. Und darauf beschlossen die beiden, eine Probe zu machen. Der naturkundige Mann nahm den Adler, hob ihn in die Höhe wie so ein Falkner und sagte, beschwörend, der du ein Adler bist, flieg. Und der Adler sitzt auf der hochgereckten Faust und weiß überhaupt nicht, was er machen soll und springt wieder runter zu den Hühnern in den Staub und macht weiter mit denen da die Körner zu picken. Und der Mann sagt, ich habe es dir doch gesagt, das ist ein Huhn, der kann nicht mehr fliegen. Nein, sagt der andere, er ist ein Adler und er bleibt ein Adler und ich versuche es morgen nochmal. Und am nächsten Morgen stand er früh auf und nahm den Adler mit aus dem Dorf heraus und brachte ihn weit weg von den Häusern an den Fuß von einem hohen Berg. Und die Sonne ging gerade auf hinter diesem Berg und strahlte dort hervor. Und er hob den Adler hoch und sagte nochmal zu ihm: Adler, du bist ein Adler, breite doch deine Schwingen aus und fliege, mach das, was du kannst. Und der Adler blickt umher, es geht ein Zittern durch seinen Körper, als erfüllt ihn neues Leben, aber er flog nicht. Und da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen. Und plötzlich breitet er seine gewaltigen Flügel aus, erhebt sich mit einem Schrei eines Adlers und flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. So sagt es diese Fabel aus Ghana. Und in mir löst diese Geschichte eine Sehnsucht aus, nämlich Adler zu sein, meiner Berufung zu folgen, aufzubrechen und nicht das Leben mit sinnlosen Dingen wie Körner picken und im Staubscharren zu verbringen. Und vielleicht darf ich das ja auch mal sagen an einem Tag, wo jetzt einige von euch auch direkt betroffen sind von einem plötzlichen Todesfall. Oder auch am Ewigkeitssonntag, den wir ja heute zusammen haben. Solche Momente, solche Themen lösen in mir noch stärker diese Sehnsucht aus, meiner Berufung zu entsprechen, mich aufzumachen zur Sonne, in die Ewigkeit zu fliegen und mich doch nicht hier und unter uns mit lauter sinnlosen und nichtigen Dingen zu beschäftigen. Dafür steht doch das Körnerpicken und das Scharren im Dreck, sondern unserer Berufung zu entsprechen, der Sonne entgegen zu fliegen, abschiedlich ewig zu leben, das ist das Ziel unseres Lebens. Aber was ist die Berufung in der jetzigen, in unserer gegenwärtigen Situation? Das ist ja jetzt die Frage für diesen zweiten Teil, auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Wohin sollen wir denn aufbrechen? Und ich möchte versuchen, mich einfach in wenigen Minuten, so wie es möglich ist, auch dieser Frage jetzt zu stellen. Setze deswegen nochmal jetzt neu an und sage, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja ganz unterschiedliche Versuche gemacht worden sind. Sagen wir mal so, das, was unsere Gesellschaft ausmacht, unsere gesellschaftliche Situation so auf den Punkt zu bringen, mit einem Begriff so Etiketten zu kleben auf unsere Gesellschaft, die sagen sollen, wo wir uns befinden. Da ist von einer Risikogesellschaft die Rede zum Beispiel. Von einer Erlebnisgesellschaft oder von der postmodernen Gesellschaft. Und in der Schnittmenge dieser verschiedenen Analysen, die es da gibt, lassen sich nach meiner Wahrnehmung in der Tat 4 Megatrends ausmachen, die immer wieder auftauchen, eigentlich in all diesen Gesellschaftsanalysen und die ich jetzt einmal euch nennen möchte. Das war nochmal der Adler, der zur Sonne fliegt. Megatrend 1, Individualisierung. Megatrend 2, Globalisierung. Megatrend 3, Digitalisierung. Und Megatrend 4, Pluralisierung. Und ich möchte die jetzt kurz durchgehen, aber nicht nur das beschreiben, sondern auch versuchen, Ansätze zumindest zu nennen, wo ich mögliche Ansätze, Antworten sehe, wie wir auch jetzt in unserer Situation auf diese Megatrends reagieren können und wo vielleicht Aufbrüche auch nötig und wünschenswert sind und wo unsere Berufung liegen könnte in dieser Hinsicht. Und ich beginne mit dem Megatrend 1, mit der Individualisierung. Im Gegensatz zu unseren Eltern und Großeltern stehen wir heute tatsächlich vor einer riesen, unüberschaubaren Fülle von Wahlmöglichkeiten. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft kennzeichnet. Deshalb spricht der Schweizer Soziologe Peter Gross von der Multi-Optionsgesellschaft, noch so ein Etikett, in der wir uns befinden. Die wenigsten von euch hier in diesem Raum werden zum Beispiel einen Beruf ergriffen haben, weil ihre Eltern den auch schon hatten. So war das aber über Jahrhunderte. Da brauchte man gar nicht groß zu überlegen, was man werden wollte, sondern man wurde automatisch das, was der Vater gemacht hat oder wofür die Eltern standen. Und es gibt unendlich viel mehr zu wählen, auch heute, was man früher überhaupt nicht wählen musste. Partnerin, Partner, auch das hat sich mehr selbstverständlich ergeben, wurde für einen entschieden. Kinder, ob und wenn ja, wie viele. Du entscheidest, wie du jedes Jahr deinen Urlaub verbringst, ob in Korsika wie wir oder am Hintersee oder auf Borkum oder zu Hause. Du entscheidest, ob du dich lieber durch Waldläufe fit hältst oder in eine Muckibude oder gar nicht. Du wählst, welche Musik du hörst, ob Adele oder Herbert Grönemeyer oder Albert Frey oder doch lieber Johann Sebastian Bach. Und genauso wählst du deine Gemeinde, dein CVM, deine geistliche Ausrichtung, ob Bibelkreis oder CVM oder TC-Andacht oder landeskirchliche Agenda oder Worship-Party oder was auch immer. Auch da 1000 Optionen und der Geschmack entscheidet bei vielen. Genauso wie über Kleidung, über Haarfarbe, welche Partei du wählst, welches Sozialprodukt du unterstützt, ob du deinen Müll trennst, wie du über Abtreibung denkst und über Sterbehilfe und ob du eine Obergrenze für Flüchtlinge befürwortest. All das ist unsere Wahl. Du entscheidest dich zwischen 300 Fernsehprogrammen und 200 Handymodellen und 50 Sorten Mineralwasser. Das ist die Wahl, vor der wir fast täglich stehen. Welchen Lebensstil und welches Lebensziel wir haben, ist unsere Wahl. Und nun könnte man ja sagen, ist ja herrlich, so viel Freiheit, so viel Auswahlmöglichkeiten hat es noch nie gegeben. Das ist die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Das ist auch die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass wir in einer Multioptionsgesellschaft leben, die uns all diese Freiheiten lässt, die uns aber auch täglich zwingt, diese Auswahl zu treffen. Wir können wählen, das ist gut, aber wir müssen auch wählen. Und das ist nicht immer leicht. Und deswegen spricht man auch vom Optionsstress. Ja, man kann ja das mal vergleichen und sagen, unsere Eltern hatten es mit 3 Fernsehprogrammen da irgendwie leichter und übersichtlicher und mit einem Festnetztelefon. Von unseren Großeltern ohne Fernsehen und Telefon ganz zu schweigen. Was haben die eigentlich den ganzen Tag gemacht, könnte man sich ja mal fragen. Die Vielzahl von Optionen erweist sich also als ambivalent. Ja, die Freiheit, die wir haben, eröffnet viele Optionen, aber sie macht es auch notwendig, sich zu entscheiden. Und damit stellt sich die Frage nach den Kriterien. Warum entscheide ich mich denn für A oder für B in einer bestimmten Situation? Und nicht wenige Zeitgenossen sind spätestens mit dieser Frage nach den Kriterien überfordert. Und dann lassen sie sich im Meer der Optionen einfach treiben und dann führt es sie mal hierhin und mal dahin, lassen andere über sich entscheiden oder entscheiden schlicht nach dem Kriterium, gut ist das, was mir nützt, was für mich gut ist, was mich voranbringt, was mir den größten persönlichen Vorteil bringt. Das ist ganz kurz beschrieben der Megatrend Individualisierung mit seinen untergeordneten Problemen, Optionsstress, Orientierungsdruck, Vereinzelungsgefahr hängt damit auch zusammen. Wie können wir diesem Trend begegnen? Ich bin überzeugt, das mag jetzt vielleicht manchen überraschen in diesem Zusammenhang, dass eins der Dinge, die wir in Zukunft verstärkt brauchen, ist ein Konzept von geistlicher Leitung. Das Charakteristische an geistlicher Leitung ist aus meiner Sicht, dass sie den Geleiteten dient. Dass sie ihnen dient und sie nicht beherrscht. Geistliche Leitung ist dienende Leitung. Und solcher Dienst geschieht nach meiner Wahrnehmung vor allen Dingen dadurch, dass Leiter ihre Mitarbeiter nicht in erster Linie als Arbeitskräfte wahrnehmen, sondern als Personen, denen sie sich zuwenden, denen sie zuhören, deren Gaben und Stärken sie entdecken und mit ihren Aufgaben in Einklang bringen, und zwar mit dem Ziel, dass diese Personen ihr Potenzial entfalten und aufblühen können. Und bei einem solchen Verständnis von Leitung kommt beides zusammen. Das Wahrnehmen des Einzelnen, das Eingehen auch auf individuelle Bedürfnisse, ja, also Individualisierung wird ernst genommen, aber eben auch sich nicht scheuen, Hilfen zur Orientierung zu geben. Und die brauchen wir in dieser Zeit des Optionsstress mehr denn je. Natürlich könnte und müsste man dazu noch unendlich viel mehr sagen. Ich beschränke mich jetzt mal drauf, einfach so ein paar Stichworte hier reinzuwerfen, anzutippen und ihr könnt es dann auf eure Art und auf euren Wegen noch vertiefen und weiter besprechen. Jedenfalls mit einem solchen Konzept von geistlicher Leitung liegt ein ausdrückliches Gegenprogramm meines Erachtens vor zum weit verbreiteten vulgär Utilitarismus wollte ich das nennen, aber das wird nicht jedem was sagen, wem es was sagt, der weiß, was gemeint ist. Ich frage einfach, was nützt mir das, was ich tue? Der geistliche Leiter fragt, was nützt dir das, was ich tue? Das ist der Unterschied. Solche Leitungspersonen brauchen unsere CVJMs und braucht auch unsere Gesellschaft meines Erachtens ganz dringend. Und was wir zweitens brauchen als Gegengewicht zur Individualisierung, das sind Angebote zur gemeinschaftlichen Spiritualität. Und die müssen sich nach meiner Überzeugung mehr denn je an den Zielgruppen orientieren. Wir haben ja diese Angebote von gemeinschaftlichem gelebten Glauben eigentlich schon immer im CVJM, ist auch eine Spezialität, die auch gepflegt werden soll von uns. Aber die müssen sich meiner Meinung nach mehr noch als früher an den Zielgruppen orientieren. Es gibt nicht mehr den einen Gottesdienst, zu dem sich alle eingeladen fühlen. Schon seit einiger Zeit gibt es den nicht mehr. Und deshalb nehme ich mit großer Freude wahr, dass zum Beispiel FreshX-Formate in Baden sehr offen aufgenommen und weiterentwickelt werden, denn das ist meines Erachtens einer der Schlüssel in dieser Situation der Individualisierung, solche ganz auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, ausgerichteten Modelle zu entwickeln. Das halte ich für ein Modell der Zukunft. Damit komme ich zum Megatrend 2, Globalisierung. Unabhängig von der heiß diskutierten Frage, ob wir uns im Zeitalter der Spätmoderne oder der Postmoderne befinden, da gibt es große Debatten darüber, gibt es jedenfalls Einigkeit darüber, dass in dieser Phase Globalisierung und Multikulturalität wesentliche Kennzeichen unserer Gesellschaft sind. Im Bereich der Jugendarbeit ist dieser Trend sogar besonders signifikant. Laut dem 2013 erschienenen Handbuch Jugend hatten schon damals 5,8 Millionen junge Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das entspricht einem Anteil von 27% der unter 25-Jährigen. Bei Kindern zwischen 6 und 10 waren es schon damals 33%. Und ich brauche euch nicht zu erzählen, dass dieser Trend durch die aktuellen Flüchtlingsströme rapide zunimmt und die Prozentzahlen noch sehr stark ansteigen werden in den nächsten Jahren, falls das nicht schon längst geschehen ist, jetzt auch seit 2013. Wir brauchen jedenfalls dringend Konzepte, Überlegungen für interkulturelle Arbeit und für dieses Miteinander zwischen den verschiedenen Kulturen, die hier zusammenkommen. Da haben wir meines Erachtens durch unsere internationale YMCA-Vernetzung beste Voraussetzungen dafür. Die müssen wir jetzt nutzen und müssen, glaube ich, Konzepte entwickeln und viele sind auch schon dabei. Und wir auch an der CVJM-Hochschule sind intensiv dabei, uns mit dieser Frage zu beschäftigen und hoffen, dass wir schon in der nächsten im ersten Jahreshälfte 2016 erste Fortbildungsangebote und Angebote auch für unsere Studierenden in dieser Hinsicht machen können. Aber wir haben es natürlich auch hier, das brauche ich niemandem zu sagen, mit einem ambivalenten, doppelseitigen Phänomen zu tun. Bei nicht wenigen Zeitgenossen führt diese Multikulturalität zu Angst, zu Bedrängung, bis hin zu Fremdenfeindlichkeit und Hass, der zurzeit gefährliche Nahrung erhält. Auch das ist jedem offensichtlich durch den islamistischen Terrorismus. Und wir brauchen an dieser Stelle, meine ich, nicht zuletzt in dieser Situation, und der CVJM in Deutschland geht da im Moment mutig voran, nicht zuletzt dank seines Präses. Wir brauchen politisches Engagement an dieser Stelle. Wir brauchen Leute, die Farbe bekennen in dieser Situation, auch als Christen im CVJM. Und unser spezifischer Beitrag in dieser Situation muss und kann eigentlich nur darin bestehen, dass wir unsere Kräfte darauf konzentrieren, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das Böse mit Gutem zu überwinden. Ich will es ganz konkret sagen, vom Bösen überwinden lässt sich meines Erachtens in diesen Tagen, wer das Leid der Menschen in Paris zum Beispiel für andere Zwecke missbraucht, etwa dafür, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. So werden aus Opfern Täter. Das ist eine teuflische Verdrehung, die da im Moment an einigen Stellen stattfindet. Vom Bösen überwinden lässt sich meines Erachtens auch, wer anstelle von Terroristen pauschal eine Religion und ihre Anhänger verurteilt. Vom Bösen überwinden lässt sich auch, wer sich bei politischen Entscheidungen von Rachegefühlen und momentanen Stimmungen leiten lässt, anstatt von Weitsicht. Und ich bin tief davon überzeugt, wer dem Terror eine Niederlage beibringen will, der muss der Logik von Schlag und Gegenschlag mit einer anderen Logik begegnen. Und die heißt, überwinde das Böse mit Gutem. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, sich vorzustellen und Konzepte zu entwickeln, wie das beispielsweise auf der Ebene von Staatsleitern möglich sein soll. Aber für uns ist das die Maßgabe bei allem Engagement. Und jedes Mal, wenn wir die Stimme erheben, kein Wasser auf die Mühlen zu legen von denen, die jetzt Stimmung machen, nicht sich selber vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Liebe deine Feinde. Und was das konkret wirklich heißen kann in so einer Situation, das muss jetzt nochmal ganz neu durchbuchstabiert werden. Megatrend 3, Digitalisierung. Ein weiterer Megatrend, der mit der Globalisierung zusammenhängt. Die inzwischen sehr weit vorangeschrittene weltweite digitale Vernetzung, die es möglich macht, über Informationen im Sekundentakt global zu verfügen. Und das kann man sich ganz einfach mal vor Augen halten. Schaut mal, das ist der Petersplatz in Rom 2005. Das ist der Petersplatz in Rom 2013. Da braucht man eigentlich gar nichts dazu sagen. Hier sieht man mal, was in einer Minute passiert im Internet weltweit. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Dann guckt einfach mal einen Moment drauf. In einer Minute. Millionen WhatsApp-Nachrichten in einer Minute, zum Beispiel. Das klang nicht gut. Es war es wenigstens nur Wasser. Okay. Selbst Wolfgang Schäuble, eher konservativer Politiker, hat Folgendes erkannt: Das Internet hat Deutschland mehr verändert als der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Hier mal ein paar Daten aus der neuesten Shell-Jugendstudie von 2015. 99% der Jugendlichen bei uns in Deutschland sind online. 81% aller Jugendlichen nutzen ein Smartphone. 47% haben drei oder mehr Geräte, das sie täglich benutzen. Smartphone, Computer, Tablet und so. Im Durchschnitt sind Jugendliche 18 Stunden in der Woche online. Und wenn ich mir meine eigenen Kinder vorstelle, scheint mir das eher noch untertrieben zu sein. Das heißt, wir haben es bei Kindern und Jugendlichen inzwischen tatsächlich mit echten Digital Natives zu tun. Kinder und Jugendliche sind, hört das Witzige eigentlich eher auf, mit dieser Situation überfordert. Sie sind damit überfordert, angemessen umzugehen. Sie dürfen beim Umgang mit neuen Medien nicht alleingelassen werden. Und das ist auch eine große Herausforderung, vor der wir stehen, der wir uns im Moment versuchen, im Bereich der Medienpädagogik zu stellen. Und da geht es eben auch nicht einfach darum, das jetzt zu verurteilen und zu sagen, du darfst das aber nicht und das muss ganz arg begrenzt werden und so, sondern das zu nutzen, das zu begleiten in pädagogische Konzepte, einzubeziehen und den Jugendlichen dabei zur Seite zu stehen. Also das aber auch, und das benenne ich jetzt auch nur mit einem Stichwort, um in der Zeit zu bleiben, auch Gegengewichte zu schaffen, gegen das nur noch Digitale, gegen das nur noch Virtuelle. Und da finde ich zum Beispiel, dass alle Konzepte der Erlebnispädagogik, also gezielt auch mit Jugendlichen nach draußen zu gehen, etwas zu erleben, etwas mit Händen und spürbar und greifbar und anschaulich und erlebbar zu machen und damit auch geistliche Inhalte zu transportieren, dass das ein gutes und wichtiges auch Gegengewicht ist. Und damit komme ich zum vierten und letzten Megatrend der Pluralisierung. Und ich möchte unter diesem Stichwort nochmal das, was ich zum Thema Individualisierung und Optionsstress gesagt habe, zuspitzen im Blick auf die religiöse Landschaft, in der wir uns im Moment befinden, die auch starken Veränderungen unterworfen ist. Die Überlieferung christlicher Glaubensinhalte, das brauche ich euch nicht zu erzählen, ist nicht nur in Ostdeutschland weitgehend zum Erliegen gekommen. Und wenn man früher vielleicht noch davon ausgehen konnte, dass ein Grundbestand zum Beispiel biblischer Geschichten irgendwo präsent oder gegenwärtig ist oder zum Allgemeinwissen gehört, ist selbst in den meisten christlichen Kreisen davon wenig bis nichts übrig geblieben. Das merken wir selbst bei den Leuten manchmal, die bei uns anfangen zu studieren, die ja eigentlich auch schon wieder ein besonderes christliches Klientel sind. Michael Herbst bezeichnet unsere Zeit zu Recht als den Abend der christentümlichen Gesellschaft. Und nicht zuletzt die jüngste Mitgliedschaftsuntersuchung der EKD hat gezeigt, dass uns gerade die jungen Menschen im Moment auch in der Kirche in einem Maß wegbrechen, wie man das noch vor einer Generation sich überhaupt nicht hat vorstellen können. Es ist also überhaupt nicht übertrieben, wenn wir von einer massiven Krise nicht nur der christlichen Kirchen, sondern des christlichen Glaubens sprechen in unserer gegenwärtigen Situation und dass da große Aufgaben auch an uns als CVJM gerichtet sind und auf uns zukommen, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir haben eine Traditionskrise im Blick auf die Überlieferung christlicher Inhalte, wir haben eine Relevanzkrise, weil den meisten Leuten überhaupt nicht mehr klar ist, wofür ist es überhaupt gut, Christ zu sein? Was soll das bringen? Wofür ist das wichtig? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das ist drittens natürlich damit auch eine Wertekrise. Denn wo sollen christliche Werte in einer Gesellschaft herkommen, verankert werden, wenn ihre Überlieferung ausläuft und ihre Wichtigkeit, ihre Relevanz nicht mehr einleuchtet? Und in dieser Situation, liebe Geschwister, schlägt nach meiner Überzeugung nicht die Stunde der Resignation, sondern die Stunde der Mission. Denn am Abend der christentümlichen Gesellschaft wird es Zeit, dass wir uns neu auf den Weg machen, nach meiner Überzeugung, das Reich unseres Meisters unter den jungen Menschen auszubreiten. Was von immer und zentral der Auftrag des YMCA und des CVJM war, und ich bin auch überzeugt davon, wie ich die Strukturen wahrnehme und auch die Multiplikatoren, die ich täglich erlebe, dass der CVJM in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dafür viel tun kann an dieser Stelle und einen gewichtigen Beitrag leisten kann. Dafür brauchen wir begeisterte Christusnachfolgerinnen und Christusnachfolger, die sich den Herausforderungen der Zeit stellen, die ich genannt habe, die aus ihren Nestern herauskommen und die fliegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.